Ich freue mich, dass ich hier sein darf und freue mich über euch, die ihr 3 Tage Just Jesus gefeiert, erlebt habt. Und die Deborah hat mir dann auch einen Auftrag gegeben für heute, über was ich predigen soll. Und ich hoffe, ich wäre dem gerecht. Der Titel: Sehnsucht auf den Spuren von Maria Magdalena. Und ich möchte 3 Aspekte betrachten. Wer war sie? Was sagt uns die Bibel über sie? Und drittens, Sehnsucht nach Jesus alltäglich. Schauen wir zuerst mal, wer war sie? Und da haben so ein paar Theologen auch ein paar Vermutungen aufgestellt. Deswegen sage ich das erstmal vorweg. Wir schauen uns dann die biblischen Aussagen an. Also benannt nach ihrer Heimatstadt Magdala im Westufer des Sees Genezareth. Das dürfte keine Vermutung sein, das stimmt. Dann vermutlich war sie eine wohlhabende Geschäftsfrau mit ausgedehnter Reisetätigkeit und war offenbar unverheiratet, ihr Alter unbekannt. Sie gehörte eventuell zur gleichen Generation wie Maria, die Mutter Jesu. Und in allen 4 Evangelien wird sie als Nachfolgerin Jesu genannt, immer an erster Stelle in den Frauenlisten, mit einer Ausnahme in Johannes 19, 45, das schauen wir uns nachher an. Sie ist nicht identisch mit der namenlosen Frau der Sünderin in Lukas 36 bis 50, die Jesus salbte, und nicht mit Maria von Bethanien, also Maria Magdalena, die Geschichte. Und nach Apostelgeschichte 1, 14 ist sie Mitglied der Jerusalemer Urgemeinde zusammen mit der Mutter Jesu und anderen Frauen, wird aber nicht namentlich genannt und hat keine Leitungsaufgabe. Das wäre mal so der Überblick über die Maria. Und jetzt schauen wir doch mal, was die Bibel über sie sagt. Zunächst lesen wir in Lukas 8, 1 bis 3: In der folgenden Zeit zog Jesus von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf. Überall verkündete er die gute Nachricht vom Reich Gottes und die 12 begleiteten ihn. Es waren auch einige Frauen dabei, die Jesus von bösen Geistern und Krankheiten geheilt hatte. Maria aus Magdala, die er von 7 Dämonen befreit hatte. Johanna, die Frau von Chusa, einem Verwalter im Dienst des Herodes, Susanna und viele andere. Sie alle unterstützten Jesus und die Jünger mit dem, was sie besaßen. Maria wurde auf wunderbare Weise von 7 Dämonen befreit. Und dass das Spuren hinterlässt, das ist klar. Sie hat Jesus nicht mehr losgelassen, sie ist ihm gefolgt. Sie folgte mit seinen Jüngern und war für die ganze Zeit für das Wohl mit der Gruppe zuständig. Und sie war in dieser Zeit nahe bei Jesus und hatte alle Lehre mitgehört. Sie war bis zum Ende am Kreuz bei ihm. Von den Jüngern war nur einer da. Und das nächste, was wir dann noch lesen, ist: Nahe bei dem Kreuz von Jesus standen seine Mutter und ihre Schwestern. Außerdem waren Maria, die Frau von Kleopatras, und Maria aus Magdalena dabei. Jesus sah seine Mutter neben ihr, den Jünger, den er besonders liebte. Der sagte zu Jesus, zu seiner Mutter: Frau, siehe, es ist jetzt dein Sohn. Dann sagte er zu dem Jünger: Sieh, sie ist jetzt deine Mutter. Und von dieser Stunde an nahm der Jünger sie bei sich auf. Johannes, der Augenzeuge, ist der Jünger, den Jesus besonders liebte. Und er berichtet in seinem Evangelium darüber: Maria stand unter dem Kreuz und hat das Leiden und den Tod Jesu als Zeugin erlebt. Für sie war Jesus tot. Und sie ist die, die am ersten Wochentag nach dem Sabbat und ging Haus zum Grab. Es war früh am Morgen und noch dunkel. Da sah sie, dass der Stein von der Grabkammer weggenommen war. Maria möchte den Toten Jesus ehren. Sie war nicht allein, wie wir aus den anderen Evangelien wissen und aus dem nächsten Vers. Sie sehen, dass der Stein vom Grab entfernt ist. Sie schaut nicht in die Bratkammer, sondern rennt schnell zu den Jüngern. Sie erzählt ihnen, dass Jesus aus dem Grab gestohlen wurde. Er ist tot. Sie hatte seinen Tod miterlebt. Und sie lief fort und kam zu Simon, Petrus, und zu dem anderen Jünger, den Jesus besonders liebte. Denen berichtete sie, sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Petrus und Johannes rennen sofort los, um die Nachrichten von Maria zu prüfen. Sofort machte sich Petrus auf und andere Jünger auf und kamen zum Grab. Die beiden liefen zusammen los, aber der andere Jünger lief voraus. Er war schneller als Petrus und kam zuerst ans Grab. Er beugte sich vor und sah die Leintücher dort liegen, aber er betrat die Grabkammer nicht. Johannes war schneller. Und er sieht, dass Jesus nicht im Grab war, geht aber nicht in das Grab hinein. Petrus, der etwas Forschere, macht das anders. Als Simon Petrus nachkam, ging er gleich in die Grabkammer hinein. Er sah die Leinenbinden dort liegen und auch das Tuch, mit dem das Gesicht von Jesus verhüllt gewesen war. Das lag aber nicht bei den Leinenbinden. Es war zusammengerollt und lag an einem anderen Platz. Erstaunlicherweise, es war Ordnung in der Grabkammer. Das Tuch, das Jesu Gesicht verhüllt hatte, war zusammengerollt und lag separat. Leichendiebe hätten Jesus sicher nicht aus den Tüchern genommen. Und wenn man das so anschaut und vorhin das Anspiel gesehen hat, da war immer noch ein Tuch vor den Augen. Trotzdem die Fakten eigentlich anders aussahen. Und nun gingen die anderen Jünger hinein, die zuerst am Grab angekommen waren und sahen alles und kamen zum Glauben. Jetzt könnte man meinen, sie glauben, dass Jesus auferstanden ist. Nein, sie kamen zu dem Glauben, dass Jesus tot ist und dass er gestohlen worden ist, der Leichnam. Denn das sagt der Vers 9, sie hatten ja die Heilige Schrift noch nicht verstanden, nach der Jesus von den Toten auferstehen musste. Dann kehrten die Jünger wieder nach Hause zurück. Sie kehrten verängstigt und traurig nach Hause zurück. Und jetzt ist auch noch der Leichnam verschwunden. Das ist die Situation der Jünger, bevor sie Jesus selber aufsucht. Aber erstaunlich ist, Maria bleibt draußen vor dem Grab stehen und weinte mit Tränen in den Augen, beugte sie sich vor und schaute in die Grabkammer hinein. Und Maria wollte sich selber vom leeren Grab überzeugen. Ihre Sehnsucht war nach dem toten Jesus sehr groß und sie wurde zunächst belohnt. Denn da sah sie zwei Engel in weißen Gewändern dort sitzen, wo der Leichnam von Jesus gelegen hatte. Einer saß am Kopfende, der andere am Fußende. Und die Engel fragten Maria: Frau, warum weinst du? Maria antwortete: Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Es ist eine weitere Binde von ihren Augen genommen, aber sie blickt noch nicht durch. Selbst die Engelserscheinung und deren Fragen denkt immer noch Maria an den toten Jesus. Aber nach diesen Worten dreht sie sich um und sah Jesus dastehen. Sie wusste aber nicht, dass es Jesus war. Jesus fragte sie: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Maria dachte, es ist der Gärtner. Darum sagte sie zu ihm: Herr, wenn du ihn weggebracht hast, dann sage mir, wo du ihn hingelegt hast. Ich will ihn zurückholen. Maria will den toten Jesus zurückholen. Der Gedankengang lässt sie Jesus nicht erkennen. Sie hält ihn für den Gärtner. Und wie sieht das in unserem Leben aus? Wenn uns Jesus in seinem Handeln begegnet, wie oft nennen wir es statt Gärtner Zufall oder Glück gehabt? Wir verstehen oft sein Handeln nicht, weil wir eine feste Vorstellung von der Lösung eines Problems haben, das er auf seine Weise löst. Das Problem, die Augenbinde. Wir schauen das, was wir wollen, und nicht das, was eigentlich Jesus für uns will. Das ist die Botschaft. Die Botschaft des leeren Grabes ist: Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Und wer das Bild nicht kennt, das ist das Gartengrab in Israel. So, und Maria, Jesus sagt zu ihr: Maria. Er ruft sie beim Namen. Sie wandte sich zu ihm und sagt auf Hebräisch: Rabuni, das heißt Lehrer. Nachdem Jesus sie anspricht, erkennt sie Jesus. Hören wir seine Stimme oder gehen wir in unseren Gedanken immer nach mit verbundenen Augen? Durch Marias Ausdauer und Sehnsucht, den toten Jesus zu finden, wird sie die Erste, die den auferstandenen Jesus sieht und erkennt. Sie war die er der erste Mensch und eine Frau, die Jesus als Ersten, als Auferstandenen erlebt und gesehen hat. Einfach durch ihre Sehnsucht nach ihm und nach dem toten Jesus, der sie den Lebendigen erleben lässt. Und jetzt kommt etwas, Jesus sagt, halte mich nicht fest. Ich bin noch nicht hinaufgegangen zum Vater. Das ist eine Stelle, die oft ein bisschen sehr missverstanden wird. Es steht in einigen Übersetzungen, rühre mich nicht an. Dass Jesus nicht angerührt werden durfte, sehen wir in anderen Kapiteln später, wo Jesus sich den Jüngern zeigt, er sagt, fasst mich an, ich bin aus Fleisch und Blut und gebt mir was zu essen. Deswegen finde ich die Übersetzung, halte mich nicht fest, gut. Denn Jesus gibt dir einen Auftrag und sagt, halte mich jetzt hier fest, geh du zu deinen Brüdern und Schwestern und richte ihn von mir aus. Ich gehe hinauf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Das hat er ihnen vorher auch schon mal gesagt. Interessanterweise sagt er auch hier erstmalig Brüder und Schwestern. Er sagt nicht, geh zu meinen Schülern, zu meinen Jüngern, sondern sagt, geh zu meinen Brüdern und zu meinen Schwestern. Das ist eine Ansprache, die wir einfach erleben und dürfen und mitnehmen. Und jetzt geht Maria aus Magdala zu den Jüngern. Sie verkündigt ihnen, ich habe den Herrn gesehen, und sie erzählte, was er ihnen gesagt hatte. Sie geht zum zweiten Mal zu den Jüngern und bringt jetzt die gute Nachricht vom auferstandenen Jesus. Das ist doch eine tolle Botschaft. Soweit die Bibel über Maria Magdalena. Und jetzt schauen wir uns mal an, Sehnsucht nach Jesus alltäglich. Und ich möchte drei Aspekte aufgreifen, die unsere Sehnsucht nach Jesus oder zu Jesus stärken können. Das ist einmal das tägliche Bibellesen, dann die Frage, wer ist ständig bei mir und wo ist eigentlich meine Zukunft? Das sind drei wichtige Dinge. In 2. Korinther 5, Vers 14 schreibt Paulus, denn die Liebe Jesus drängt uns. Drängt dich die Liebe zu Jesus, zu ständigem Kontakt, zu seinem Wort? Er ist das Wort. Und wenn wir lesen in Johannes 1, Vers 1 bis 3, von Anfang an gab es den, der das Wort ist. Und er, der das Wort, gehörte zu Gott. Und er, das Wort, war Gott in allem gleich. Dieses Wort gehörte von Anfang an zu Gott. Alles wurde durch dieses Wort geschaffen. Und nichts, das geschaffen worden ist, ist ohne dieses Wort entstanden. Das Wort ist Jesus. Und wenn wir Jesus suchen und mit ihm Kontakt haben wollen, dann werden wir das zunächst in seinem Wort finden. Und das ist wichtig, denn er sagt uns in der Offenbarung im ersten Kapitel, glückselig ist, wer diese prophetischen Worte vorliest, und glückselig sind die sie hören und die befolgen, was hier aufgeschrieben ist. Das sagt Jesus selbst. Und in meinem Verständnis gilt das nicht nur für die Offenbarung, sondern für die ganze Bibel. Wenn du glückselig sein willst, dann befolge dieses Anliegen. Glückselig sein. Das heißt, Frieden haben. Frieden mit dem Vater, Frieden mit Gott. Und am Ende des Buches der Offenbarung, deswegen ist das so wichtig, wiederholt das Jesus noch einmal. Das sind die beiden Worte, die Jesus selber in der Offenbarung spricht. Glückselig ist, wer an den prophetischen Worten in diesem Buch festhält. Ich habe vor 20 Jahren angefangen, die Bibel ausführlich zu lesen. Ich habe mir dann vorgenommen, das habe ich auch durchgehalten, ein paar Jahre lang die Bibel jedes Jahr einmal durchzulesen. Einmal das Alte Testament, zweimal das Neue. Und das verändert das Leben. Das verändert das Leben mit Jesus. Und Mike Bickel, das ist der Gründer von IHOP, mit dem großen Gebetshaus, der sagte, fange an, dir jeden Morgen eine Stunde Zeit zum Bibellesen zu nehmen und schaue nach 7 Jahren, wie sich dein Leben verändert hat. Man braucht sicherlich nicht ganz 7 Jahre, aber ich glaube, nach 7 Jahren wird da etwas fürchterlich Gutes passieren. Das ist ganz wichtig, dass wir einfach Sehnsucht zum täglichen Bibellesen bekommen. Denn in 2. Timotheus 3,16 schreibt Paulus, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung und zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Die Bibel ist Gottes Wort, von ihm eingegeben. Sie führt zum Verständnis von Gottes Gerechtigkeit, die in Jesus ihre Erfüllung findet. Und Jesus, wer sagt jetzt erstmal, wer ist ständig bei mir? Jesus sagt im hohen priesterlichen Gebet, wenn dann der Beistand kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch helfen, die ganze Wahrheit zu verstehen, denn was er sagt, stammt nicht von ihm selbst. Vielmehr sagt er das weiter, was er hört, und er wird euch verkündigen, was dann geschehen wird. Er wird meine Herrlichkeit sichtbar machen, denn was ich euch verkündigt, empfängt er von mir. Alles, was der Vater hat, gehört auch mir. Deshalb habe ich gesagt, was der Geist euch verkündet, empfängt er von mir. Das sagt Jesus vom Heiligen Geist. Und der ist ständig mit uns, so wie Jesus. Er schließt uns sein Wort auf und redet zu uns. Er ist ständig bei uns. Und dieses ständig bei uns ist in dem kleinen Heftchen Spuren im Sand so schön beschrieben. Und zwar, könnt ihr das noch lesen? Ich versuche es mal vorzulesen. Und zwar hat einer einen Kontakt mit Gott und träumt: Ich konnte meine eigene Vergangenheit erkennen und spürte Liebe und Geborgenheit, denn Gott ging an meiner Seite. Dort, wo ich ging, waren doppelte Fußspuren erkennbar. Ich fragte Gott, was das bedeutet. Gott antwortete: Seitdem du dich für mich entschieden hast, habe ich dich immer geleitet. Doch dann sah ich ein Stück lang eine Fußspur und erinnerte mich, dass diese die schwerste Zeit in meinem Leben war. Das machte mich verwirrt und fragend wandte ich mich zu Gott. Und Gott lächelte liebevoll, nahm meine Hand und sagte: Nie habe ich dich verlassen. Und schon gar nicht in den Zeiten, wo du in Not und Verzweiflung warst, da wo nur eine Fußspur im Sand zu sehen ist, habe ich dich getragen. Und wenn wir das vor Augen haben, dass Jesus immer bei uns ist, er sieht uns, will uns leiten und das auch durch schwere Zeiten, das ist wichtig, das immer wieder vor Augen zu haben. Aber wo ist meine Zukunft? Da sagte Jesus zu ihr, in diesem Fall von der Martha von Bethanien: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht von Gott getrennt. Glaubst du das? Haben wir immer diesen Blick? Unsere Seele stirbt nicht. Der Tod ist ein Absterben des Körpers, aber er ist der Übergang für eine für uns unsichtbare neue Welt. Das muss man sich immer mal vor Augen halten. Es ist ein Übergang in eine neue Welt. Wir wurden von Gott geschaffen und unsere Seele lebt ewig. Und wenn du das Geschenk Jesu der Vergebung deiner Schuld angenommen hast, dann wirst du ewig bei ihm sein, in einer unvorstellbar schönen Welt in seiner Gegenwart leben. Diese Sehnsucht, das zu erleben, muss in uns wachsen. Wir haben in dieser kleinen Zeit, in der wir hier leben, eine Ewigkeit vor uns. Ich würde sagen, wenn hier eine Stecknadelkopf wäre und wir würden, ich weiß nicht, bis Mitte Darmstadt gehen, dann haben wir die Ewigkeit immer noch nicht beschrieben im Vergleich zu dem Stecknadelkopf, der unser Leben ist, zur Ewigkeit. Aber anders ausgedrückt ist eigentlich Ewigkeit Zeitlosigkeit, denn Gott hat die Zeit geschaffen. Ja, und das ist wichtig, dass wir diese Sehnsucht nach dieser anderen Welt, dieser neuen Welt auch in uns tragen. In Prediger 3,11 lesen wir: Alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Und diese Ewigkeit, die spüren wir, denn ja, wir haben das Verlangen, dass nach dem Leben noch etwas passiert auf dieser Erde, dass wir ewig leben. Nur dass der Mensch das Werk nicht ergründet oder anders nicht begreift und nicht herausfindet, dass Gott getan hat von Anfang bis zum Ende. Unsere Gesellschaft hat Gott für tot erklärt. und damit den Menschen die Bestimmung und das Wissen über ihren Ursprung geraubt. Wenn Gott es tot ist, dann sind auch wir tot und unser Leben hat keinen Sinn mehr. Dann kommt, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Dann ist die Sinnlosigkeit groß und das ist das, was wir in der Welt im Moment erleben. Und wenn wir in unsere Wissenschaft hineingucken, da werden Milliarden in der Wissenschaft ausgegeben, um die Entstehung des Lebens und des Universums zu ergründen, weil sie einfach nicht glauben wollen, dass Gott der Schöpfer ist. Aber Gott sagt, dass der Mensch das vollkommene Werk Gottes nicht ergründen kann, wie er ist. Der Himmel und Gottes Gegenwart kann nicht erforscht werden, er ist nur in dieser neuen Welt zu erleben. Und diese neue Welt ist etwas, das uns froh machen muss, das in unser Herzen eindringen muss. Das ist ganz wichtig, dass wir nicht nur hier denken, sondern dass wir eine Zukunft haben mit dem ewigen Gott. Und dann schreibt Paulus in 2. Korinther 5, 2, und weil wir das wissen, seufzen wir voll Sehnsucht. Wir sehen uns danach, von dieser himmlischen Behausung gewissermaßen umhüllt zu werden. Ist das meine und deine neue Sehnsucht? Wollen wir die mitnehmen? Ja, wenn Jesus wiederkommt, werden wir sogar einen neuen, wunderbaren Körper bekommen, der unvorstellbar schön sein wird. Und Paulus sagt dann auch, und das sollten wir in dieser Zeit besonders vor Augen haben, ich bin überzeugt, das Leid, das wir gegenwärtig erleben, steht in keinem Verhältnis zu der Herrlichkeit, die uns erwartet. Gott wird sie an uns offenbar machen. Und das sagt Paulus, der viel Leid erfahren hat. Zweimal gesteinigt, zweimal Schiffbruch, mehrfach im Gefängnis, geschlagen, ausgepeitscht, Hunger, Kälte, alles hat er erlebt. Und er sagt, das Leiden steht in keinem Verhältnis zu der Herrlichkeit. Wie sieht dein und mein Leben aus? Wo stecken wir in Schwierigkeiten und wo haben wir Nöte? Und sei es Angst mit der jetzigen Situation der Welt, Kriege, Hungersnot, Erdbeben und zusätzlich jetzt auch noch der Krieg in Israel. Aber hier gilt, dass dieses in keinem Verhältnis zu unserer erwartenden Herrlichkeit steht. Wir haben eine Hoffnung. Wir müssen uns davon nicht niedermachen lassen. Wir haben Jesus an unserer Seite. Wir haben eine große und wunderbare Zukunft in alle Ewigkeit mit dem dreieinen Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Also nicht bange machen lassen. Wir haben eine Zukunft. Und dann sagt Paulus in 1. Korinther 15, 58, meine lieben Brüder und Schwestern, haltet am Glauben fest. Seid unerschütterlich, setzt euch mit aller Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, was ihr für den Herrn tut, ist nicht vergeblich. Dieses Wissen um die uns zu erwartende Herrlichkeit in der zukünftigen Welt gibt uns die Kraft für den Auftrag, den Jesus jedem Einzelnen von uns zuteilt, mit Freuden zu erfüllen. Kennst du deine Berufung? Ganz wichtig, dass du das Ziel hast, was Jesus dir vor Augen stellt. Und das Ziel deines Lebens wirklich in der neuen Welt bei Jesus ist. Und ich möchte zum Abschluss ein Zitat aus einem Buch von C.S. Lewis, einem Schriftsteller des 20. Jahrhunderts, vorlesen. Wenn Sie in die Geschichtsbücher schauen, werden Sie feststellen, dass die Christen, die am meisten für die gegenwärtige Welt getan haben, gerade diejenigen waren, die am höchsten von der zukünftigen Welt dachten. Erst seitdem die Christen aufgehört haben, an die andere Welt zu denken, sind sie in dieser Welt so wirkungslos geworden. Zieht man auf den Himmel, so bekommt man die Erde als Zugabe. Zieht man auf die Erde, so bekommt man keines von beiden. Maria Magdalena war der erste Mensch, ein Teil dieser neuen Welt erfahren hat, als sie als erste den auferstandenen Jesus begegnet. Sie ist der neuen Welt in Jesus als Auferstandener begegnet. Und ist das auch meine und deine Sehnsucht für das Ziel, für das Leben in der neuen Welt, mit Jesus in aller Ewigkeit zu sein? Das wünsche ich dir. Amen.